Bibelstellen wichtig geworden, dass ich dachte, wir machen das heute nochmal hier. Die Jugend kennt schon ein bisschen was, ihr könnt mich ergänzen, falls ich was vergesse. Aber ich werde auch ein bisschen heute ein paar andere Aspekte noch beleuchten. Ja, jetzt geht's. Danke. Ich habe die Predigt genannt, Werde, der du bist. Unsere Identität in Christus. Und das hört sich vielleicht ein bisschen so an wie so ein Persönlichkeitsfindungstitel, so ein bisschen die Suche zu mir selbst oder sowas, aber darauf möchte ich nicht hinaus. Ich habe überlegt, ob ich das so nennen soll, aber mir geht es eigentlich mehr um den Untertitel. Wir werden später noch, ich werde am Ende darauf zurückkommen, warum ich das trotzdem so genannt habe. Werde, der du bist. Es geht um die Identität in Christus. Was bedeutet unsere Identität in Christus? Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht von, ich sag mal, verschiedenen Identitäten oder von, sagen wir mehr, identifizieren, ja, was man oft sieht zum Thema Identität. Sowas zum Beispiel. Vielleicht kann sich jemand von euch auch damit identifizieren. Oder sowas ist auch eine Art der Identifikation. Oder das. Ich habe der Jugend am Freitag versprochen, dass ich ein Beispiel erzähle aus meiner Schulzeit. Ich habe lange überlegt, ob ich das hier erzählen kann. Das wird vielleicht einige von euch schockieren, aber heute sind nicht so viele von der Leitung da. Heute kann ich ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen. Schockiert werden nur die Bayern-Fans sein, aber da seid ihr dann auch gerade selbst dran schuld. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für diese Bemerkung meinerseits, aber die Geschichte ist folgendermaßen. Ich war also in der Schule, wir bekamen einen neuen Lehrer, der neu an unsere Schule kam, der nicht nur neu an unsere Schule kam, sondern der auch neu in unsere Gegend kam. Für alle, die es nicht wissen, ich komme aus Mannheim, aus dem Süden. Und ich glaube, dieser Lehrer kam irgendwo aus Niedersachsen, ich bin mir nicht so ganz sicher, war so ein bisschen ein Besserwisser. Und der war Bayern-Fan. Und als Bayern-Fan in Mannheim, also ein echter Mannheimer, würde ich sagen, da überlebst du nicht long. Ist auch so, aber er hat immer von Bayern erzählt. Ja? Das war irgendwie das, womit er sich identifiziert hat. Und von uns war niemand Bayern-Fan in der Klasse natürlich, also sowas gibt es bei uns auch eigentlich nicht. Und alle in der Klasse, es war ein neuer Lehrer, der uns zum Abi führen sollte, alle in der Klasse haben sich so auf seine Seite gestellt, ne? Haben einfach so Kopfnicken dazu gemacht, bis auf mich, ich natürlich nicht. Ich habe ihn immer ein bisschen bekämpft und gegen ihn argumentiert, warum seine Identität im FC Bayern schlecht ist. Und ich habe dann gesagt, ich bin FC Waldhof-Fan. FC Waldhof, das ist so ein Verein, der ist irgendwo ganz unten in der 28. Liga oder sowas. Andreas nickt lächelnd. Ja, immerhin hat Sepp Herberger mal für Waldhof gespielt, ne? Aber also dieser Verein ist nicht mehr erwähnenswert. Aber ich habe einfach gesagt, ich bin Waldhof-Fan. Und dann fing er an zu argumentieren, ist ja auch Lehrer, ne? Und hat dann gesagt, ja, warum bist du denn Waldhof-Fan? Was hast du denn für Argumente? Und ich hatte überhaupt keine Lust auf diese Argumentation. Ich habe einfach gesagt, ich bin Waldhof-Fan, weil schon mein Opa Waldhof-Fan war, mein Papa war Waldhof-Fan, mein Bruder ist Waldhof-Fan, sogar meine Oma war Waldhof-Fan. Also bin ich auch Waldhof-Fan. Und dann fing er an, mit mir zu diskutieren und sagte, ja, wenn dein Vater von der Brücke springt, dein Opa von der Brücke springt, deine Oma von der Brücke springt, springst du dann auch von der Brücke, habe ich gesagt, ja klar. Hat er gefragt, wenn die jetzt nur noch die und die Klamotten tragen, was machst du dann? Trage ich auch die Klamotten, habe ich gesagt. Das hat ihn so gewurmt, das hat sich immer weiter gesteigert. Irgendwann sagte er zu mir, ja, wenn ich aber jetzt sagen würde, dein Vater war ein Versager, deine Mutter war eine Versagerin, dein Bruder war ein Versager, was wärst du dann geworden? Und dann konnte ich nicht anders, habe gesagt, wahrscheinlich Bayern-Fan. Und das, worauf ich hinaus will, ist eigentlich nicht die Pointe dieser Geschichte, aber die verschiedenen Identitäten oder vielmehr der Kampf um die Identitäten. Also ich entschuldige mich jetzt nochmal bei allen Bayern-Fans, die ich hier jetzt unter den Senkel gestellt habe. Peter Wiebe ist schon mal nicht da, einer weniger, dem ich auf den Schlips trete. Aber es geht mir um diesen Kampf um seine Identität. Wenn ihr euch dieses Bild anschaut, ja, dann sieht man sofort, wofür diese Menschen stehen, womit sie sich identifizieren. Ja, und man tritt für das ein, womit man sich identifiziert. Deshalb dieser Kampf zwischen diesem Lehrer und mir. Wir treten für unsere Identitäten ein, auch wenn wir manchmal vielleicht nicht die besten Argumente haben, so wie ich mit dem FC Waldhof, treten wir für das ein, was wir sind. Und manchmal wünschte ich mir, man könnte uns Christen auch erkennen, so wie diese Bayern-Fans oder wen auch immer, dass wir unsere Identität in Christus haben, dass wir uns auch mit ihm identifizieren. Und die meisten von euch kennen vielleicht diese Geschichte, manche von euch haben sie schon tausendmal gehört, aber Onkel Ernie Klaassen, Mitbegründer unserer Bibelschule in Brake, der war wohl mal im Schuhgeschäft und hat Schuhe anprobiert und sagte zur Verkäuferin, sind das nicht liebliche Füße? Und ich weiß nicht, wie die Verkäuferin reagiert hat, aber er sagte dann, ja, in der Bibel steht, lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium verkünden. Ich habe die Geschichte jetzt selber schon mehrmals gehört, aber die ist mir so im Kopf geblieben, weil ich versuche mir das immer so als Vorbild zu nehmen. Chancen zu nutzen, um zu zeigen, wer wir sind. Um zu zeigen, was unsere Identität ist. Um jetzt zurück zum Thema zu kommen, der Vergleich hinkt natürlich etwas in Bezug auf das Glaubensleben. Es geht nicht nur darum, womit wir uns identifizieren. Es geht vielmehr um unsere Identität. Ja? Es geht nicht darum, was wir gut finden, wovon wir Fan sind. Es geht auch nicht darum, Jesus irgendwie nachzuahmen oder möglichst so zu sein wie er. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Aber es geht um unsere Identität, die wir haben, die wir unauslöschlich haben. Ja? Und wir als Christen haben eine Identität in Christus. Es ist unsere wahre Identität. Es gibt diese wahre Identität, Personalausweis. Egal, ob wir Bayern-Fan sind oder egal, mit was wir uns identifizieren, wir können uns am Ende immer auf unsere Identität zurückführen, die an Fakten festgemacht ist. Ja, so wie auf unserem Reisepass, Personalausweis, wo genau steht, wer wir sind. Und das können wir nicht ändern. Ja? So ist es mit uns als Christen. Wir haben eine Identität in Christus, das heißt nicht nur, dass wir uns gut mit ihm identifizieren können, sondern es heißt, dass das wirklich unsere Identität ist. Die haben wir als Christen ein für alle Mal. Wenn man das Wort Identität googelt, dann findet man verschiedene Definitionen und meistens oder in vielen Definitionen kamen diese Begriffe, innerlich übereinstimmen oder wesensgleich sein. Und an diesem Wesensgleich, da bin ich immer wieder so ein bisschen hängen geblieben, weil ich finde, das trifft eigentlich sehr gut auch auf einen Aspekt in unserem Leben als Christen. In Epheser 5, Vers 1 heißt es, seid nun Nachahmer der Liebe Gottes. Paulus schreibt in Philipper 3, Vers 10, gleichgestaltet werden mit Christus oder mit dem Tod Christi. Das hört sich so an nach Wesensgleichheit und wir lesen an vielen Stellen in der Bibel, dass wir danach streben sollen, Christus ähnlicher zu werden. Trotzdem glaube ich, wir können das nicht ganz schaffen und wir sollen keine Kopie sein. Wesensgleich mit Christus ist oft so ein, wir versuchen das, aber wir wissen genau, wir schaffen das nicht. Wir kommen da niemals ganz hin, so zu sein wie Christus. Uns steht immer unser eigenes Leben im Weg. Ich habe das genannt, meine Wirklichkeit versus das Wesen Christi. Ja? Also meine Wirklichkeit unterscheidet sich so oft von dem Wesen Christi. Auch als Christ passieren mir Dinge, die einfach nicht zum Wesen Christi passen. Ja, und mir passieren immer wieder Dinge, wo ich merke, ich bin lange nicht da, wo Christus wäre. Und man fragt sich, wie soll ich denn nun Nachahmer sein oder wie soll ich das schaffen, wesenseins mit Christus zu werden? Und ich habe ein schönes Zitat gefunden von einem Theologen und ich finde, das trifft es ziemlich gut. Dem Herrn nachfolgen heißt nicht, ihn wörtlich nachahmen, sondern ihn im eigenen Leben ausdrücken. Der Christ ist keine Kopie des Lebens Christi, das würde zu Unnatur und Unwahrheit führen. Das ist das eine, wir können nicht in allen Aspekten so sein wie Christus. Wir können nicht alles das tun, was Christus getan hat. Aber es geht darum, ihn im eigenen Leben auszudrücken. Das fand ich sehr schön formuliert. Wo immer wir sind in unserem Leben als Christus, was immer wir tun, bei allem Christus irgendwie auszudrücken. Sich bewusst zu sein, ich habe eine Identität in Christus und das ist meine wahre Identität, die habe ich immer. Diese Identität habe ich auch, wenn ich sündige, wenn ich was Schlechtes tue, wenn ich was tue, was eigentlich nicht mit dem Wesen Christi vereinbar ist. Ich habe trotzdem eine Identität in Christus, weil meine Identität in Christus einfach gegründet ist. Ich habe mal drei Punkte aufgestellt, die mir besonders wichtig geworden sind. Also es gibt zur Identität in Christus so viele Aspekte, die man beleuchten könnte. Es gibt so unzählige Bibelstellen. Ich habe auf einer Internetseite einer Jugend zur Identität Christus ein alphabetisches Register gefunden, wo lauter Eigenschaften von Identitäten stehen, von A bis Z. diese Seiten sind so lang, ich hätte euch das gerne gezeigt, aber das wären 28 Folien gewesen in so einer kleinen Schriftgröße. Das sind alles Bibelstellen, die irgendwie mit einer Identität in Christus zu tun haben. Was ich machen möchte, sind drei Punkte, die mir wichtig geworden sind für unser Verständnis der Identität und für unseren Weg in der Identität in Christus. Mein erster Punkt ist die Grundlage für unsere Identität in Christus. Meine Identität in Christus ist durch Gottes Erbarmen ermöglicht. Ja, das ist sozusagen mein Existenzrecht. Mein Recht in der Identität, also meine Identität in Christus zu haben. Er hat sich über jeden von uns erbarmt und uns damit das Recht zugesprochen, sozusagen, eine Identität in ihm zu haben, wenn wir uns zu ihm bekennen. Er hätte sich nicht über jeden von uns erbarmen müssen. Er hätte sagen können, nee, den kann ich nicht gebrauchen, für den gilt mein Heilsangebot nicht. Aber es gilt für uns alle. Und es schafft uns die Grundlage für diese Identität. Ich denke, dass sein Erbarmen auch die Zustimmung zu meiner Person ist. Das heißt nicht, dass er alles gut findet, was ich mache. Ja, das heißt nicht, dass ich nie wieder was Schlechtes tue. Dass Gott sagt, du bist super so, bleib wie du bist. Wir sollen uns verändern, sicherlich, es ist ein Prozess, aber sein Erbarmen, die Tatsache, dass er mich gebrauchen möchte, indem er für mich gestorben ist am Kreuz, ist eine Zustimmung zu meiner Person. Das hat viel auch mit Selbstwertgefühl zu tun, ja, und bringt mich zu meinem nächsten Punkt, zu dem ersten eigenen Schritt. Wenn ich wach werde für Gottes Gnade und das verstehe, was Gott für mich getan hat in seiner Barmherzigkeit, dann kann ich mich auch selber zu meiner Person bekennen. Und ich denke, das ist ein wichtiger Schritt, dass wir nicht ein gespieltes Ich haben, versuchen etwas anderes zu sein, sondern dass wir bekennen, wer wir sind, dass wir unsere sündige Natur bekennen, dass wir vor Gott bekennen, ja, ich bin so, aber Gott möchte mich gebrauchen, in meiner ganzen Person. Und er möchte nicht nur einzelne Aspekte gebrauchen, wenn ich hier stehe und vielleicht eine gute Predigt halte oder wenn ich mal besonders gute stille Zeit habe. Er möchte meine ganze Person gebrauchen. Ja, und wenn mir das bewusst wird, kann ich bei mir selbst auch starten. Ich möchte mal Johannes 8, 32 mit euch kurz lesen. Ich muss heute viel blättern. Das kommt davon, wenn man sich eine Themenpredigt aussucht. Johannes 8, Vers 32. Ich lese mal ab Vers 31. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Darum geht es mir, um diesen Vers 32. Die Wahrheit wird uns frei machen. Ja, es sind nicht wir selber, die zu irgendetwas hinkommen, wir verdienen uns das nicht, wir verdienen uns diese Identität nicht, sondern wir werden gerechtfertigt durch die Wahrheit, indem wir uns also auch zu uns selbst bekennen und Gottes Erbarmen annehmen. Der zweite Schritt in diesem, ich nenne es mal Konzept, wäre Gottes Blick auf mich zu erkennen. Wie sieht Gott mich? Ja, das ist der wahrhaftigste Blick, den es gibt. Niemand sieht mich so wahrhaftig, wie Gott mich sieht. Und oft ist uns wichtig, was andere Leute von uns halten, oder wir können uns oft nur selbst definieren durch andere. Wir wissen nicht so recht, ob wir gut oder schlecht aussehen, bis sich vielleicht jemand in uns verliebt oder bis uns das jemand sagt. Und Gottes Blick ist der wahrhaftigste überhaupt. Und wenn ich ein bisschen lerne, wie Gott mich sieht, kann ich sehr viel über mich selber lernen und kann ich sehr viel darüber lernen, wer ich bin, wo ich anfange mit meiner Identität in Christus und wo ich mich hinarbeite im Leben. Und es führt oft dazu, dass wir uns plötzlich selbst nicht mehr so gering erachten. Eigentlich, ich denke oft, es ist umgekehrt. Wenn wir erkennen, wie groß Gott ist und wenn wir wissen, er sieht alle unsere Fehler, dann müssten wir uns ja so klein fühlen und so schämen. Und das tun wir auch oft. Aber wenn wir dann sehen, wie sehr er uns liebt und wie er uns trotzdem gebrauchen möchte, wie er unsere Person rechtfertigt, dann merke ich manchmal, dass ich selber mich viel geringer betrachte, als er mich eigentlich gebrauchen könnte. Da habe ich noch ein schönes Zitat dafür. Lange Zeit hindurch habe ich geglaubt, dass es eine Tugend sei, ein negatives Bild von mir selbst zu haben. Ich glaube, das geht vielen so. Man hatte mich so oft vor dem Stolz und der Eitelkeit gewarnt, dass ich schließlich dahin gelangt war, zu glauben, es sei gut, sich selbst gering zu achten. Jetzt aber stelle ich fest, dass die wirkliche Sünde darin besteht, zu leugnen, dass Gott mich zuerst geliebt hat. Denn wenn ich mich nicht auf diese erste Liebe und diese ursprüngliche Güte stütze, dann verliere ich den Kontakt mit meinem wahren Ich. Und vor allem diese Stelle mit dem Leugnen, dass Gott mich zuerst geliebt hat. Ich glaube, das dürfen wir nicht tun. Uns muss zumindest bewusst sein, dass Gott uns zuerst geliebt hat und dass unsere Person sich dadurch auch rechtfertigt. Ich denke, nur mit der Erfahrung des Erbarmens kann ich Gottes Ja zu meiner Identität erfahren, ja, dass er meine Identität möchte. 1. Johannes 3,19 ist mir sehr wichtig geworden. Ich finde das gleich. Oder hast du es da oben schon? Hast du? 1. Johannes 3,19. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen, dass wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz. Und erkennt alle Dinge. Ja, Gott ist größer als das, was wir oft fühlen. Oh. Ja. Ist nochmal dahin, wo ich war. Hier. Ein zweiter Aspekt, der mir sehr wichtig geworden ist, der, denke ich, auch zu diesem Weg gehört, unsere Identität in Christus zu erkennen. Einer der Verse, der mir am wichtigsten geworden ist in den letzten Jahren, ist Galater 2,20. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und unsere Klasse in Prag hat ein T-Shirt gemacht, wo dieser Vers draufsteht. Und ich trage das so oft mit der festen Überzeugung, dass das wahr ist und dass man das nicht nur im übertragenen Sinne, sondern teilweise auch wirklich im wörtlichen Sinne sehen kann. Vielleicht nicht im physischen Sinne, aber ich habe so oft erfahren, dass ich selber nicht weiterkam und ich feststellen musste, dadurch, dass ich Christ bin, bin es nicht mehr nur noch ich, der da lebt, sondern Christus ist in mir, der Heilige Geist wohnt in mir und bei allem, was ich tue, ja, wirklich bei jeder Sekunde meines Lebens, lebt Christus jetzt in mir. Spätestens seit meiner Bekehrung. Ja? Er lebt in mir und ich kann vieles vollbringen, weil er in mir lebt, aber er lebt auch dann in mir, wenn ich vielleicht nicht unbedingt so auf dem richtigen Weg bin, wenn ich ins Straucheln gerate, wenn ich nicht weiter weiß. Und mir ist dieser Vers sehr wichtig geworden und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Schritt. Durch unsere Bekehrung passiert das und wir bekommen eine Identität in Christus. Das heißt auch, dass eine alte Identität stirbt. Ja, es heißt nicht mehr ich lebe. Es heißt nicht mehr ich als der Mensch, wie ich vorher war. Es bin nicht mehr ich alleine, der sich das alles verdient, der das alles tut, sondern es ist Christus, der in mir wirkt. Das hat auch zur Folge, dass etwas Bestimmtes aus uns auszieht, ja, ein Auszug aus uns selbst. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ja? Etwas Altes ist gestorben. Ich gebe etwas hin, damit ich etwas Neues bekomme. Bin ich rausgeschmissen? Jetzt. Ja, ich glaube, dass Gottes Identität wirklich in uns kommt, dass er in uns einzieht. Lesen wir nochmal Lukas 9, 23 bis 24. Da sprach er zu ihnen allen: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Ich glaube, ihr kennt alle diesen Vers. Und es ist so ein wichtiger Vers, ja, der uns oft vielleicht so ein bisschen wie ein Gegensatz erscheint, aber ich glaube, wir alle haben den schon so oft gehört, dass wir wissen, was damit anzufangen ist. Also wenn wir unser Leben verlieren um Gottes Willen, dann werden wir letztendlich unser Leben bekommen. Heißt, wir geben ein Opfer hin, ja, etwas stirbt in uns, damit er in uns kommen kann, damit wir unsere Identität neu in ihm gründen können. Römer 12, 1 bis 2 beschreibt auch nochmal sehr gut dieses Opfer. Mir auch sehr wichtig geworden, dieser Vers. Den kennt ihr auch alle. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also wir geben unsere Leiber hin, das heißt, wir geben unsere fleischliche Natur hin. Und das heißt nicht, dass wir ab dem Zeitpunkt keine Menschen mehr sind. Jetzt ist unsere Identität in Christus, jetzt ist alles gut. Wir haben immer noch unsere sündige Natur, ja? Aber wir geben es bewusst ab. Wir geben es als Opfer an Gott und identifizieren uns dadurch mit ihm. Dadurch, dass wir durch ihn und sein Wort erkennen, was Gottes Wille ist und danach leben. Das heißt, das ist ein aktiver Part von uns, ja, dass wir Opfer bringen für die Identität, die in Christus gegründet ist. Das bringt mich zu dem nächsten Punkt. Wir haben gehört oder gelesen in der Bibel, dass Gott uns die Grundlagen schafft für eine Identität in ihm. Ja, die können wir nicht selber erlangen, dass wir irgendwann auf die gleiche Stufe kommen und ein Anrecht darauf hätten. Gott gibt uns die Grundlage dafür, dass wir eine Identität in ihm gründen können. Aber, Augustinus hat das mal gesagt, wir sind mittätige Empfänger. Ja, das finde ich sehr schön ausgedrückt. Das heißt, wir tragen etwas dazu bei, zu unserer Identität in Christus. Und dazu, dass wir auch mit ihm identifiziert werden, von anderen vielleicht, von außen. Unser Leben ist ein individueller Weg. Ja? Wir werden nicht irgendwie Christus gleich gemacht, dass wir am Ende vollkommen so sind wie er. Und das sollen wir auch nicht, das könnte keiner von uns, das würde auch keinen Sinn machen. Sondern wir haben alle einen individuellen Weg. Gott hat für jeden von uns einen individuellen Weg. Ja? Und der passt zu meiner Identität, der passt zu meiner Person, die er rechtfertigt. Aber es ist ein Prozess. Die Identität ist ein Prozess. Wir haben die nicht einmal bekommen, sondern wir leben diese Identität aus und wachsen in ihr. Philipper 3 möchte ich noch mal kurz lesen. Philipper 3, Verse 13 und 14. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis, der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das beschreibt hier sehr gut, dass es ein Prozess ist. Ja, wir strecken uns aus nach dem, was noch kommt. Wir haben das noch nicht begriffen. Selbst Paulus hat das hier noch nicht begriffen, ja, worum es eigentlich geht, so zu sein wie Christus. Aber wir strecken uns nach dem aus. Das heißt, wir richten unser Leben danach aus, dass wir dahin kommen. Als wir alle ins Praktikum gegangen sind, wir Bibelschüler, Ende April, da hat man uns so offiziell verabschiedet, hat für uns gebetet, hat uns Segen gewünscht für die verschiedenen Wege, die jeder Einzelne geht. Und wir haben alle etwas mitbekommen. Und zwar hat jeder so einen kleinen Puzzlestein von einem echten Puzzle mit einem Schlüsselanhänger dran gekriegt, sodass wir den immer bei uns tragen können, wenn wir in die weite Welt gehen. Und das sollte uns daran erinnern, jedes Mal, wenn wir drauf schauen, dass wir eine individuelle Aufgabe haben, aber dass wir zu einem Ganzen beitragen. Ja? Dass wir also nie das ganze Werk sind. Wir sind nie so wie Christi Werk. Wir sind nie komplett Gottes Werk praktisch. Wir sind nie komplett seine ganze Schöpfung. Aber wir haben alle einen individuellen Weg. Und Gott gebraucht jeden Einzelnen von uns, um ein Gesamtbild daraus zu machen. Ja, dieses Puzzle, was wir bekommen haben, hat am Ende so eine Weltkarte für Kinder ergeben, wo man verschiedene Sachen drauf sieht. Also jeder von uns trägt seinen Teil dazu bei, zu einem ganzen Werk Christi sozusagen oder zu einer ganzen Identität. Mein Beitrag dazu, auf meinem Puzzlestein war ein kleines Faultier drauf, ich weiß nicht, was man mir damit sagen wollte, aber jeder trägt etwas bei, ja, zu einer ganzen Identität der Christen. Und jeder hat seinen eigenen individuellen Weg. Sein eigenes individuelles Puzzlestück, was Gott so gebrauchen kann, indem wir aber ihm ähnlicher werden. Mittätiger Empfänger. Gott hat einen individuellen Platz für uns. Das heißt, wir müssen unsere Verantwortung darin wahrnehmen. Also wenn ich dieses kleine Puzzlestück bin, habe ich eine bestimmte Aufgabe. Ja, habe ich etwas Bestimmtes zu erfüllen, nämlich diesen Teil. Gott möchte etwas Bestimmtes von mir. Er möchte, dass ich ihm ähnlicher werde. Und er möchte, dass ich meine Verantwortung darin wahrnehme. Ja, also wir haben das Empfangen und wir haben das unser Tun, dass wir uns zu ihm wandeln. Ich lese noch eine Stelle aus Matthäus. Es gibt auch das Wort Image. Ja, und das, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das Wort Image bedeutet, aber Image verkörpert in der Regel nur die positiven Aspekte, ja, ein bestimmtes Bild, was man erfüllen möchte. Man versucht, einem gewissen Image zu entsprechen. Das heißt, es ist sowas wie eine künstliche Identität. Man sieht nur das, was man gerne sein möchte und hat es sozusagen als Image. Ja. Das ist aber was anderes als die Identität. Wir haben die Identität in Christus nicht nur in den Punkten, wo wir ihm ähnlich sind, sondern in unserem ganzen Leben. Es ist eine Identität in unserem Herzen statt einem Image in unserem Herzen. Matthäus 6, Vers 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Schätze im Himmel sammeln, darum geht es um unsere Verantwortung, ja? Dass wir das Richtige tun, uns damit Schätze im Himmel sammeln können. Und ich habe diese Stelle hier dafür ausgesucht, für diese Identität- und Imagefrage, weil wir hier sehen, dass auf der Welt nicht alles perfekt ist. Wir werden hier nie das perfekte Image erfüllen, auch nicht die perfekte Identität haben. Aber unsere Identität in Christus haben wir und die führt uns dahin, dass wir irgendwann das Perfekte haben. Ja? Dass wir im Himmel sind, dass wir mit ihm vereint sind, dass wir so werden wie er und dass wir dort unseren Lohn haben, wenn wir hier das erfüllen, was er von uns möchte. Jetzt komme ich nochmal zurück zu dem Titel, den ich ausgewählt habe. Werde, der du bist. Das klingt so ein bisschen nach so einem psychologischen Ratgeber oder sowas. Aber werde, der du bist, da sind zwei wichtige Sachen drin, die gegensätzlich erscheinen. Einmal das Werden, das beschreibt einen Prozess, das beschreibt etwas, was erst noch passiert. Und es heißt, wer du bist, das heißt unsere Identität. Und an dieser Überschrift kann man noch mal ganz gut diese Punkte zusammenfassen, die ich eben beleuchtet habe. Du bist von Gott geliebt, ja, und wir sind durch seine Gnade gerechtfertigt, habe ich am Anfang gesagt. Das heißt, das sind wir. Ja, wir sind gerechtfertigt, wie wir sind. Wir müssen nicht erst etwas anderes sein, sondern wir fangen da an, wo wir wirklich sind. Und Gott schafft die Grundlage. Das ist das Sein. Gott wohnt in uns und wohnt mit uns und mit unserem ganzen Sein. Nicht nur in bestimmten Aspekten, sondern in unserem Ganzen. In jedem von uns, so wie wir sind. Und das Werden sind die mittätigen Empfänger. Ja? Dass wir dahin kommen, immer besser zu werden oder immer Christus immer ähnlicher zu werden. Sagen wir nicht besser, sondern Christus immer ähnlicher zu werden. Unseren richtigen Weg zu gehen, etwas dazu beizutragen, dass unsere Identität in Christus fest begründet wird, dass wir uns auch mit ihm identifizieren, dass andere uns vielleicht mit ihm identifizieren oder mit dem Glauben identifizieren. Das sind die mittätigen Empfänger. Das sind die Punkte, die mir sehr wichtig geworden sind, dass das Werden, der du bist, dass unsere Identität in Christus gegründet ist, dass er immer bei uns ist in allem, was wir tun und lasst uns Zeugnis sein für ihn. Lasst uns anderen zeigen, dass Christus in uns wohnt, ja? Dass andere sehen, es bin nicht nur ich, der hier etwas vollbringt oder der etwas aus eigener Kraft tut, sondern es ist Christus in mir, der etwas tut. Und mit diesem Vers, Galater 2,20, damit würde ich gerne schließen, den würde ich gerne nochmal in Erinnerung rufen, dass ihr den mitnehmt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist, denke ich, unsere Identität in Christus, die fest ist, wenn wir Christen sind. Lass mich noch beten. Vater, ich danke dir, dass wir eine Identität in dir haben können, dass du möchtest, dass unsere Identität in dir gegründet ist. Und Vater, ich danke dir, dass du uns das einfach schenkst, dass wir das nur annehmen müssen und du die Grundlage dafür schaffst, dass unsere Identität in dir sein kann, dass wir uns das nicht verdienen müssen oder können, sondern dass wir gegründet sind in dir und dass du in uns lebst. Und Vater, wir wollen das nach außen tragen, wir wollen das verkündigen, wir wollen, dass man es an uns sieht. Und so wollen wir wirklich Opfer bringen, indem wir das Alte in uns auslöschen und indem wir dir ähnlicher werden und etwas dazu beitragen, dass unser Weg in diese Richtung geht, dass unsere Identität fest begründet ist, dass andere diese Identität in uns sehen. Und Vater, ich bete, dass jeder Einzelne das immer beherzigt, dass wir wissen, dass du in uns wohnst und nicht nur wir alleine leben, sondern du in uns lebst in jeder Sekunde. Und dass wir das gebrauchen, um wirklich stark zu sein, um für dich einzutreten, um es vor anderen Menschen zu bezeugen und auch zu zeigen, was es heißt, eine Identität in dir zu haben und wie wertvoll diese Identität ist, wertvoller als alle anderen. Bitte segne uns dabei, gib uns Kraft dafür, lass es uns nicht vergessen. Amen.